Katechismus bei Radio Horeb. Am Mittwoch sind wir im Glaubensbekenntnis und uns zugeschaltet ist wie immer an diesem Tag Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Grüß Gott in die Schweiz.
Ja, grüß Gott.
Wir steigen gleich ein in den Katechismus. Wie gesagt, wir sind im Abschnitt das Glaubensbekenntnis und da geht es weiter auf der Seite 262 im Punkt 888. Wenn Sie also den Katechismus ein bisschen mitlesen möchten. Ab und an empfiehlt sich das ja bei diesen Texten, die sind doch recht anspruchsvoll ab und an. Daher haben wir ja auch diese Sendung, um uns diese Texte genauer anzuschauen und dann auch die Auslegungen zu hören. Also wenn Sie sich das zurechtlegen möchten, der Punkt 888 ist es auf der Seite 262. Und für alle Quereinsteiger und alle, die auch beim letzten Mal nicht dabei waren, die Frage an Pfarrer Fuchs, wo sind wir denn jetzt eigentlich ganz genau inhaltlich?
Ja, wir sind beim Glauben an die katholische Kirche und in diesem Bereich sind wir bei der Hierarchie, bei der hierarchischen Verfassung der Kirche, also beim apostolischen Dienst, das heißt vor allem beim Dienst der Bischöfe und kommen jetzt zu diesem sogenannten dreifachen Amt, das Christus uns geschenkt hat, das Lehramt, das Heiligungsamt und das Leitungsamt. Und der Punkt 88 ist eben der erste unter dem Untertitel das Lehramt.
Und dort können wir lesen, mit den Priestern, ihren Mitarbeitern, haben die Bischöfe als erste Aufgabe, allen die frohe Botschaft Gottes zu verkünden, wie der Herr befohlen hat. Sie sind Herolde des Glaubens, die neue Jünger zu Christus führen und authentische, das heißt mit der Autorität Christi versehene Lehrer. So formuliert es das Zweite Vatikanische Konzil.
Die Bischöfe sind also die Ersten, die im sogenannten Lehramt tätig sind, also die Lehre Christi verkünden. Sie sind Herolde des Glaubens, wie es hier heißt, das heißt Verkünder des Glaubens, jene, die voranleuchten, vorangehen in der Verkündigung. Das heißt eben, dass sie den Menschen die frohe Botschaft Christi, das Evangelium Christi verkünden. Und sie sind authentische Lehrer, hier sehr schön eigentlich erklärt, was das bedeutet. Das heißt, mit der Autorität Christi versehene Lehrer. Das heißt nicht, weil die Bischöfe, die Nachfolger der Apostel, aus sich heraus diese Vollmacht hätten oder diese Autorität hätten oder weil sie so intelligent sind oder sonst irgendwelche besondere Talente und Begabungen von Natur aus hätten, sondern sie sind authentisch, weil sie mit der Autorität Christi lehren, weil sie die Sendung Christi haben, weil Christus ihnen den Auftrag gegeben hat, das Evangelium zu verkünden, also das, was er den Menschen sagen möchte. Das sollen sie verkünden, dazu sind sie berufen, dazu sind sie gesandt, das sollen sie mit ganzem Herzen, ja mit ihrem ganzen Leben, mit ganzer Hingabe tun.
Im Punkt 889 lesen wir dann, um die Kirche in der Reinheit des von den Aposteln überlieferten Glaubens zu erhalten, wollte Christus, der ja die Wahrheit ist, seine Kirche an seiner eigenen Unfehlbarkeit teilhaben lassen. Durch den übernatürlichen Glaubenssinn hält das Gottesvolk unter der Leitung des lebendigen Lehramtes der Kirche den Glauben unverlierbar fest.
In diesem und auch in den nächsten beiden Punkten geht es vor allem um die Unfehlbarkeit. Oder vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt, damit man auch schon den Sinn der Unfehlbarkeit sieht, um die Sicherheit im Glauben. Das heißt, dass wir eben die Überzeugung haben können oder die wunderbare Zusage Christi, dass er nicht nur die Wahrheit ist, sondern seiner Kirche auch die Wahrheit geschenkt hat. Das heißt, dass wir gewiss sein können, sicher sein können, dass uns die Kirche in der Wahrheit Christi führt. Denn das ist nicht unbedeutend. Wir sollen ja das Wort Gottes befolgen. Das ist für unser ewiges Heil bedeutend. Jesus sagt ja, wer meine Worte hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Oder nicht wer Herr, Herr sagt, sondern meine Worte befolgt, meine Gebote hält, der wird gerettet werden. Also es spielt eine sehr große Rolle, dass wir das Wort Gottes befolgen und wir sollen eben das richtige Wort Gottes, das ganze Wort Gottes befolgen. Wir müssen die Gewissheit haben, die Sicherheit im Glauben haben, dass wir wirklich das Wort Gottes rein und unverfälscht haben, eben, dass es uns mit Garantie, mit Unfehlbarkeit gelehrt wird, sonst wären wir immer unsicher, ja, stimmt jetzt das wirklich, sollen wir das wirklich befolgen, können wir das glauben? Deshalb ist auch von diesem übernatürlichen Glaubenssinn hier in diesem Punkt die Rede, wo wir am Wort Christi festhalten. Das heißt, dass wir eben im Glauben, in diesem Gespür, in diesem Sinn für den Glauben, eben deshalb heißt der übernatürliche Glaubenssinn, daran festhalten, es ist wirklich die Wahrheit und die wollen wir mit ganzem Herzen befolgen, eben auch mit unserem ganzen Leben in die Tat umzusetzen, um das ewige Heil zu erlangen.
Es geht weiter im Punkt 890 auf der Seite 262. Die Sendung des Lehramtes ist mit dem endgültigen Charakter des Bundes verknüpft, den Gott in Christus mit seinem Volk geschlossen hat. Das Lehramt muss das Volk vor Verirrungen und Glaubensschwäche schützen und ihm die objektive Möglichkeit gewährleisten, den ursprünglichen Glauben irrtumsfrei zu bekennen. Der pastorale Auftrag des Lehramtes ist es, zu wachen, dass das Gottesvolk in der befreienden Wahrheit bleibt. Zur Erfüllung dieses Dienstes hat Christus den Hirten das Charisma der Unfehlbarkeit in Fragen des Glaubens und der Sitten verliehen. Dieses Charisma kann auf verschiedene Weise ausgeübt werden.
Ja, und nachher werden wir dann sehen, eben wie dieses Charisma, wie diese Unfehlbarkeit ganz konkret ausgeübt wird. Hier haben wir nochmals das gehört, was ich schon vorhin angedeutet habe. Eben, wir müssen die Gewissheit haben, den echten, den ursprünglichen Glauben irrtumsfrei zu bekennen, dass wir also sicher sind, das ist es, was Gott uns durch Christus gesagt hat, was er uns durch seine Kirche weiterhin lehrt. Der Glaube ist nicht einfach eben so ein Supermarkt, wo man das rauspicken kann, was einem gefällt, sondern der Glaube ist das, was Gott uns sagt. Und wenn wir uns eben, wenn wir Ja sagen, uns mit Glauben an dieses gehörte Wort Gottes verbinden, dann sind wir gläubige Menschen. Wir können also entweder dafür halten, Ja sagen zu dem, was Gott uns sagt, und dann glauben wir, dann nehmen wir diesen Glauben an, oder wir können es ablehnen. Herauspicken, das ist etwas, das eigentlich nicht gut geht. Entweder nehmen wir Jesus an, und dann glauben wir auch an das, was er uns sagt, oder wir nehmen ihn eben nicht an und dann nehmen wir auch nicht das an, was er uns sagt. Vielleicht eben noch einige Punkte, die uns besonders sympathisch sind, aber einen echten, wahren, tiefen Glauben haben wir dann leider nicht mehr. Glauben ist Annahme des Wortes Gottes, Annahme des Sohnes Gottes. Wir nehmen ihn auf, wir nehmen ihn an und mit ihm auch das, was er uns sagt. Und darin müssen wir feststehen, da müssen wir die Sicherheit haben, was er uns wirklich gesagt hat, damit wir ihn auch in unser Leben aufnehmen können.
Und im Katechismus werden nun die verschiedenen Weisen dieses Charismas der Unfehlbarkeit in Fragen des Glaubens und der Sitten aufgeführt, ab dem Punkt 891. Dieser Unfehlbarkeit erfreut sich der römische Bischof, das Haupt des Kollegiums der Bischöfe, Kraft seines Amtes, wenn er als oberster Hirt und Lehrer aller Christgläubigen, der seine Brüder im Glauben stärkt, eine Lehre über den Glauben oder die Sitten in einem endgültigen Akt verkündet. Die der Kirche verheißende Unfehlbarkeit wohnt auch der Körperschaft der Bischöfe inne, wenn sie das oberste Lehramt zusammen mit dem Nachfolger des Petrus ausübt, vor allem auf einem ökumenischen Konzil. Wenn die Kirche durch ihr oberstes Lehramt etwas als von Gott geoffenbart und als Lehre Christi zu glauben vorlegt, müssen die Gläubigen solchen Definitionen mit Glaubensgehorsam anhangen. Diese Unfehlbarkeit reicht so weit wie die Hinterlassenschaft der göttlichen Offenbarung.
Die Unfehlbarkeit ist eben klar eigentlich abgegrenzt oder klar definiert. Die Unfehlbarkeit ist nicht zu verwechseln mit der Unmöglichkeit zu sündigen. Das heißt, der Papst kann auch ein sehr sündiger Mensch sein. Zum guten Glück hat uns der liebe Gott in diesem und im letzten Jahrhundert eben wirklich heilige Väter geschenkt, die sich wirklich mit ganzem Herzen, mit ihrem ganzen Leben für die Heiligung eingesetzt haben, eben wirklich dem Willen Gottes in allem entsprechen wollten. Aber es könnte auch sein, dass menschlich gesehen, das hat es in der Geschichte der Kirche ein paar Mal, nur einige wenige Male, auch schon gegeben, dass ein Papst eben menschlich gesehen nicht gut gelebt hat, kein gutes sittliches Leben geführt hat. Aber dennoch erfreut er sich der Unfehlbarkeit, weil die Unfehlbarkeit eben sich nicht auf all das erstreckt, was der Papst sagt, sondern es ist genau umschrieben, es geht über eine endgültige Lehre im Glauben oder was die Sitten betrifft, und zwar dann, wenn er sogenannt ex cathedra spricht, das heißt, wenn er als oberster Hirt und Lehrer aller Christgläubigen eine endgültig zu glaubende Lehre verkündet. Das kommt nicht alle Tage vor, sondern eher selten. So zum Beispiel ist das geschehen 1950, als der Papst die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel verkündet hat. Eben nicht einfach eine Lehre, die er noch so erfunden hätte, sondern eine Lehre, die schon lange geglaubt und gefeiert wurde, aber die eben als verbindlich, als für alle Glaubenden verbindlich erklärt wurde. Das ist eben gemeint, wenn es hier gegen Schluss dieses Punktes heißt, dass solchen Verkündigungen, solchen Glaubensdefinitionen mit Glaubensgehorsam anzuhängen ist. Es ist eben der Gehorsam des Glaubens, das heißt, wir unterwerfen uns mit Verstand und Willen unter diese Wahrheit, oder anders gesagt, das gehört zum Glaubensgut. Das heißt, wer das nicht glaubt, der kann eigentlich nicht mehr beanspruchen, katholisch zu heißen, katholisch zu sein, denn was die Kirche, was Christus und die Kirche zum eben mit Glaubensgehorsam anzuhangen oder zu glauben verpflichtet, das gehört zu unserem Glaubensgut als katholische Christen, und das müssen wir glauben, wenn wir in der Lehre Christi, in der Lehre der Kirche stehen wollen.
Der göttliche Beistand wird den Nachfolgern der Apostel, die in Gemeinschaft mit dem Nachfolger des Petrus lehren und insbesondere dem Bischof von Rom, dem Hirten der ganzen Kirche, auch dann geschenkt, wenn sie zwar keine unfehlbare Definition vornehmen und sich nicht endgültig äußern, aber bei der Ausübung des ordentlichen Lehramtes eine Lehre vorlegen, die zu einem besseren Verständnis der Offenbarung in Fragen des Glaubens und der Sitten führt. Diesen authentischen Lehren müssen die Gläubigen religiösen Gehorsam des Willens und des Verstandes leisten, der sich zwar von der Glaubenszustimmung unterscheidet, sie aber unterstützt.
Hier wird unterschieden zwischen dem Glaubensgehorsam, den wir vorhin gesehen haben, oder der Glaubenszustimmung, wie es auch hier heißt, und dem religiösen Gehorsam. Gemeint ist damit eben das, was der Papst als zu glaubender Glaubenssatz verkündet, das muss unbedingt geglaubt werden. Eben sonst kann man eigentlich nicht mehr katholisch sein. Das bedeutet aber nicht, dass alles andere, was der Papst jetzt zum Beispiel eben im ordentlichen Lehramt, das ist gemeint in einer Enzyklika, in einem apostolischen Schreiben, in einer Predigt, in einer Ansprache oder sonst wo, sagt, dass das einfach nichts wert wäre. Es ist etwas Ähnliches, wie wenn wir irgendeinen eingeschriebenen Brief bekommen. Darin steht im Normalfall etwas ganz, ganz Wichtiges, aber das bedeutet nichts, dass das, was vielleicht die Eltern oder ein Vorgesetzter uns sagen, wenn es nicht per eingeschriebenen Brief uns mitteilt, dass das einfach nichts wert wäre, sondern eben der göttliche Beistand, Gott wirkt auch in den anderen Worten, die der Heilige Vater, die Bischöfe uns sagen, und wir hangen dem mit religiösem Gehorsam an. Das heißt eben, wir hangen dem an, weil wir eben Gott lieben, weil wir glauben, dass er auch durch diese Menschen, durch diese Worte zu uns spricht, nicht so eben absolut unfehlbar wie das, was wir vorhin gesehen haben, aber dennoch, er stößt uns zur Umkehr an, er führt und leitet uns auch durch diese Worte, durch das sogenannte ordentliche Lehramt. Und deshalb hören wir eben auch gerne dem zu, was der Heilige Vater, was die Bischöfe uns sagen, um immer tiefer in den Glauben hineinzuwachsen.
Es geht weiter mit dem Abschnitt Das Heiligungsamt im Punkt 893 auf der Seite 263. Dort steht: Der Bischof ist auch Verwalter der Gnade des höchsten Priestertums, besonders in der Eucharistie, die er selbst darbringt oder durch die Priester, seine Mitarbeiter, darbringen lässt. Die Eucharistie ist ja das Lebenszentrum der Teilkirche. Der Bischof und die Priester heiligen die Kirche durch ihr Gebet und ihre Arbeit, durch den Dienst am Wort und an den Sakramenten. Sie heiligen sie durch ihr Beispiel, nicht als Beherrscher der Gemeinden, sondern als Vorbilder für die Herde. So lesen wir es im 1. Petrusbrief. So werden sie zusammen mit der ihnen anvertrauten Herde zum ewigen Leben gelangen. Eine Formulierung des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Ja, das Heiligungsamt bedeutet eben vor allem das Feiern, das Spenden der Sakramente. Es bedeutet, wie es hier in diesem Punkt auch klar wird, dass die Bischöfe zuerst sich selber heiligen sollen und nachher das Volk heiligen, so wie Jesus es auch Pater Pio gesagt hat: Heilige dich und heilige. Das heißt eben, die Bischöfe und eigentlich auch wir alle sind dazu berufen, dass wir heilig werden. Das heißt, dass wir das tun, damit Gott uns heilig machen kann, heiligen kann. Dass wir die Bedingungen schaffen, damit Gott uns heiligen kann, damit wir also immer inniger mit ihm vereint sind, ihm immer mehr gehören. Heilig sein heißt zu Gott gehören, ganz sein Eigentum werden, eben nichts mehr mit dem Verführer und den ungeordneten Leidenschaften zu tun haben, sondern ganz Gott gehören, um dann nachher den anderen auch zu helfen, zu Gott zurückzufinden. Die Bischöfe tun das vor allem, wie es hier heißt, durch ihr Gebet und ihren Dienst am Wort, durch ihre Arbeit und den Dienst an den Sakramenten, indem sie das gute Beispiel geben. So führen und leiten sie die Herde, die ihnen Christus anvertraut hat. So heiligen sie eben jene, die Christus ihnen geschenkt hat, damit sie wirklich zum Heil gelangen können, damit sie so zur Auferbauung des Leibes Christi beitragen.
Und hier kommen wir noch zum Leitungsamt. Die Bischöfe leiten Teilkirchen, die ihnen anvertraut worden sind, als Stellvertreter und Gesandte Christi durch Rat, Zuspruch und Beispiel, aber auch mit Autorität und heiliger Vollmacht. Diese Autorität müssen sie jedoch zum Aufbau der Gemeinde im Geist des Dienens ausüben, der der Geist ihres Meisters ist.
Bischöfe sind Leiter, sind Hirten der Teilkirchen. Sie sollen dies eben im Geiste Christi tun und sie sollen ihre Vollmacht wirklich auch im Geiste Christi, im Geiste des Dienstes ausüben. Das bedeutet eben, die Autorität zu leiten und zu führen ist jene des guten Hirten. Der gute Hirte führt seine Schafe behutsam, aber er muss je nachdem vielleicht eben auch die Schafe mit Vollmacht oder mit Macht zurückrufen oder auch zurückziehen, wenn sie in den Abgrund hinunterlaufen würden. Das gefällt den Schafen natürlich ab und zu nicht ganz, denn vielleicht scheint es, dass auf einer anderen Weide noch bessere Kräuter, noch besseres Gras ist, bessere Nahrung. Und dann gefällt es einem Schaf natürlich nicht, wenn man es zurückhält. Und so ist es eben auch heute, je nachdem in der Kirche, wenn die Schafe der Weide der Kirche, die Gläubigen, das Gefühl haben, sie wüssten eine bessere Nahrung als die, die Jesus uns gibt, als das Wort Gottes und die Sakramente, dann muss je nachdem eben auch der gute Hirte unter Hingabe seines Lebens eben auch die Herde wieder zurückrufen zu dem einen Hirten, zu Christus. Er muss sie wieder auf die gute Weide des Wortes Gottes führen. Und wir wissen, vielleicht auch, als wir ein bisschen jünger und kleiner waren, hartes Brot haben wir oftmals nicht so gern gehabt. Die Süßigkeiten haben uns besser gepasst. Aber die Süßigkeiten nähren uns nicht. Sie fördern unser Wachstum nicht. Eine ausgewogene, gute, gesunde Nahrung, die ist viel besser für uns, auch wenn sie uns nicht viel besser schmeckt. Und so muss eben auch diese Autorität, diese heilige Vollmacht in diesem Geiste, in diesem Geiste des Dienstes ausgeübt werden, auch dann, wenn dieser Dienst vielleicht gerade auch in der heutigen Zeit oftmals nicht mehr ganz geschätzt wird.
Diese Vollmacht, so formuliert es das Zweite Vatikanische Konzil, diese Vollmacht, die Sie im Namen Christi persönlich ausüben, ist die eigene, ordentliche und unmittelbare, auch wenn ihr Vollzug letztlich von der höchsten Autorität der Kirche geregelt wird. Man darf jedoch die Bischöfe nicht als Vikare des Papstes ansehen, dessen ordentliche, unmittelbare Autorität über die ganze Kirche deren eigene Autorität nicht zunichte macht, sondern im Gegenteil bestärkt und schützt. Allerdings ist ihre Autorität in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche unter der Leitung des Papstes auszuüben.
Ja, in diesem Punkt geht es darum, dass die Bischöfe wahre Hirten der Teilkirche, also ihres Bistums, ihrer Diözese sind. Sie sind nicht nur einfach so ein bisschen eben so Vikare, die dann sagen, was der Chef sagt, sondern sie haben eigene ordentliche und unmittelbare Gewalt, aber nicht in dem Sinne, dass sie dann einfach so das tun können, was ihnen beliebt und gefällt, sondern sie üben diese eigene ordentliche und unmittelbare Gewalt immer in Einheit mit dem obersten Hirten, mit dem Diener aller Diener, mit dem Heiligen Vater aus. Es muss eben eine gegenseitige gute Zusammenarbeit, könnte man sagen, sein. Der Papst übt seine Gewalt in der Kirche eben über die gesamte Kirche aus und zusammen mit ihm die Bischöfe. Wenn alle in der Liebe zu Christus wirklich gut verankert sind, dann gibt es auch hier auch nicht große Streitereien, sondern dann geht es eben nicht darum, wer mehr zu sagen hat oder wer was zu sagen hat, sondern dann geht es darum, das Volk Gottes zu leiten, zu heiligen, die Menschen zu Christus, zum ewigen Heil zu führen.
Bei der Ausübung des Hirtenamtes soll dem Bischof der gute Hirt als Vorbild und Gestalt dienen. Seine Schwächen bewusst kann er mit denen leiden, die unwissend sind und irren. Er soll sich nicht weigern, seine Untergebenen zu hören, die er wie seine wahren Kinder hegt. Die Gläubigen aber müssen dem Bischof anhangen wie die Kirche Jesus Christus und wie Jesus Christus dem Vater. Bei Ignatius lesen wir noch: Folgt alle dem Bischof wie Jesus Christus dem Vater und dem Presbyterium wie den Aposteln. Die Diakone aber achtet wie Gottes Gebot. Keiner soll ohne Bischof etwas tun, was die Kirche betrifft.
Ja, ich denke, wichtig ist, dass wir den Bischof immer und die Kirche natürlich auch immer aus der Sicht des Glaubens sehen. Ohne den Glauben sehen wir nur jemand, der vielleicht ein bisschen seine Macht ausüben möchte über die anderen, obwohl es ist eine geistliche Macht, von dem her hat der Bischof gerade auch in der Schweiz nicht viele weltliche Macht, auch wenn sie ihm vielleicht immer wieder unterstellt wird. Aber der Bischof ist vor allem ein Nachfolger der Apostel, ein guter Hirte, ein Hirte, der eben das Wort Gottes verkünden möchte und die Sakramente spenden möchte. Und gerade auch eben das Wort Gottes und die Sakramente sind Wirklichkeiten, die man nur im Glauben wirklich gut erkennt. Und deshalb braucht es den Glauben, um im Bischof wirklich den guten Hirten zu sehen. Sonst sieht man in ihm vielleicht einen guten Organisator, einen Manager oder irgendeiner, der ein bisschen mehr zu sagen hat. Deshalb sagt auch der heilige Ignatius, eben keiner soll ohne den Bischof etwas tun, weil er eben der Hirte ist, weil ihm Christus dieses Hirtenamt anvertraut hat, weil er eben den Willen Gottes kundtut, auch wenn er nur ein schwacher Mensch ist. Aber er hat göttliche Vollmachten, er hat diese Vollmachten von Christus anvertraut bekommen, das Wort Gottes zu verkünden, die Sakramente zu spenden und eben auch das Volk Gottes zu leiten und zu heiligen.
Sie haben eingeschaltet im Katechismus am Mittwoch bei Radio Horeb. Wir sind im Glaubensbekenntnis und beschäftigen uns gerade mit den Ämtern, dem Lehramt, dem Heilungsamt und dem Leitungsamt der Bischöfe. Wir haben zu Gast wieder heute Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Sie können hier gern anrufen. Wir haben noch eine knappe halbe Stunde Zeit in der Katechismus-Sendung. 089517 008 008 ist die Telefonnummer. Pfarrer Fuchs, das sind ja ganz schön starke Worte, die wir da gehört haben im Katechismus. Also das ist ja wirklich nicht von schlechten Eltern. Wird uns doch eindrücklich und wirklich nachdrücklichst ans Herz gelegt, wirklich unsere Bischöfe zu achten, sie auf sie zu hören und auch diese drei Ämter wirklich auch sowohl im Einzelnen als auch im Gesamt wirklich ernst zu nehmen. Also gerade auch, ich denke mal, bei dem Heiligungsamt fällt das sicherlich vielen nicht schwer. Das sind wir irgendwie gewohnt. Aber beim Lehramt und Leitungsamt gibt es ja immer wieder Momente, wo wir das vielleicht nicht so ganz wirklich auch als heilsbedeutsam wahrnehmen.
Ja, das stimmt. Ich denke, wichtig ist natürlich vor allem eben, dass man die Sicht des Glaubens nicht verliert oder dass man eben die Bischöfe, ich meine, man kann eben immer zwei Seiten sehen. Einerseits die menschliche Schwachheit und die hat eben oftmals auch ein Bischof, er bleibt ein Mensch, eben auch wie jeder Priester ein Mensch bleibt, aber in seinem Herzen wesentlich eben umgestaltet wird in Christus, das Haupt und den guten Hirten. Er hat göttliche Vollmachten, aber er bleibt auch ein Mensch und dieser Mensch ist oftmals sehr, sehr schwach und sehr unvollkommen und sehr hinfällig, aber umso mehr sollten wir eigentlich uns dann dennoch anstrengen, im Glauben anstrengen, dennoch Christus zu sehen. Vielleicht eben gerade auch daran zu denken, am Kreuz hat man die Gottheit Christi überhaupt nicht mehr gesehen und seine Menschheit war auch ziemlich entstellt und unerkennlich, aber es war dennoch der Sohn Gottes, der für uns litt, der wahre Mensch und wahrer Gott ist. Und so ist eben Jesus je nachdem auch in den Gliedern seiner Kirche, je nachdem sogar auch in den Bischöfen das Antlitz Christi entstellt, aber es ist dennoch eben Christus, und deshalb sollen wir wegen Christus diese Hirten der Kirche lieben und sie im Glauben auch achten.
Stiftet natürlich auch eine unglaubliche Dankbarkeit, wenn man sich das mal überlegt, was Gott uns da eigentlich auch für ein Geschenk gemacht hat in diesen Ämtern, dass sich eben diese Offenbarung in Jesus Christus nicht einfach irgendwohin wieder verflüchtigt, sondern dass er wirklich garantiert, dass sie hier bleibt,
ja, bei uns bleibt. Ja, und ich denke eben so, es ist ein bisschen, vielleicht kann man sagen, auch ein bisschen zu vergleichen mit der heiligen Eucharistie, weil da fällt es uns ja meistens scheinbar ein bisschen einfacher zu glauben, dass es wirklich Jesus ist. Und eben, er ist so nah, wir sollten eben eigentlich uns unendlich freuen, dass Gott nicht irgendwo ist und irgendwie fern ist, sondern dass er eben uns wirklich begegnen möchte und eben durch die Bischöfe und Priester auch wirklich zu uns spricht. Und so eben, wie wir bei der Eucharistie eben auch quasi zwei Seiten haben. Wir sehen zwar mit den leiblichen Augen, sehen wir gewöhnliches Brot, aber wir glauben, eben durch die Augen des Glaubens erkennen wir, es ist nicht Brot, sondern es ist der Leib Christi, es ist Christus. So haben wir eigentlich im Priester und im Bischof eben auch diese leibliche äußere Hülle, die eben wie, ja, man könnte eben auch sagen, wie ein Mensch aussieht, und beim Priester, er ist ja auch dann wirklich Mensch, aber eben, es ist eben auch Christus, der Priester, vor allem auch dann der Bischof, ist alter Christus, ein anderer Christus. Durch ihn wirkt Christus ganz besonders eben, er spricht zu uns, er feiert die Sakramente mit uns, er führt und leitet uns. Es ist eben, wie wir auch in der Eucharistie bekennen, Geheimnis des Glaubens, ein Geheimnis, das wir nur im Glauben zu erkennen vermögen. Ich glaube, auch der heilige Franziskus hat einmal gesagt, wenn mir ein Engel und ein Priester begegnen würde, dann würde ich zuerst den Priester grüßen, weil er größere Vollmachten hat als der Engel. Auch wenn der Engel eine größere Heiligkeit hat, aber größere Vollmachten hat Gott dem Priester, dem Bischof, anvertraut.
Pfarrer Fuchs, um das noch wirklich mal klar herauszustellen, weil, wie gesagt, manchmal ist uns das vielleicht gar nicht so richtig bewusst. Diese Ämter der Bischöfe und auch ihre Autorität, wie der Katechismus uns das nochmal sagt, hängt ausdrücklich damit zusammen, dass dies eben auch die Ämter Christi sind, auf die wir ja auch alle getauft sind. Also das Lehramt und dieses Hirtenamt gehören da eben auch mit rein, weil das die Ämter Christi sind und sie als Apostel eben die Nachfolger Christi sind.
Ja, das ist eben, es ist nicht irgendeine Erfindung der Kirche, sondern es sind die drei Ämter Christi. Christus ist der Lehrer, ist er die Wahrheit, er ist der ewige hohe Priester, er hat sich selber als Opfer dargebracht, und er ist der gute Hirte. Er weidet, führt eben die Herde, seine Weide, weiterhin durch die Bischöfe und die Priester. Er führt seine Sendung eigentlich weiter. Er nimmt diese Menschen, eben die er zum Priestertum, zum Bischofsamt beruft, damit sie seine Sendung weiterführen. Es ist nicht meine persönliche Sendung, sondern es ist die Sendung Christi, des guten Hirten, der auch eben durch mein Leben weiter wirken möchte.
Dann gehen wir weiter im Text, denn da geht es nun in dem Abschnitt 2 um die gläubigen Laien. Im Katechismus auf der Seite 264, der Punkt 897. Dort lesen wir wieder im Katechismus ein Zitat aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, aus der Konstitution über die Kirche. Unter der Bezeichnung Laien werden hier alle Christgläubigen verstanden, außer den Gliedern des Weihestandes und des in der Kirche anerkannten Ordensstandes. Die Christgläubigen also, die als durch die Taufe Christus Einverleibte zum Volk Gottes gemacht und des priesterlichen, prophetischen und königlichen Amtes Christi auf ihre Weise teilhaftig geworden, entsprechend ihrem Anteil die Sendung des ganzen christlichen Volkes in der Kirche und in der Welt ausüben.
Ja, das ist die Definition eigentlich, was Laie bedeutet. In der Welt bedeutet ja meistens Laie einer, der keine Ahnung hat oder ebenso im Unterschied zu einem Profi, einem professionellen Arbeiter, eben einem Berufsmenschen, der das beruflich macht, und ein Laie eben ist einer, der das so hobbymäßig macht, der aber vielleicht eben nicht viel von der Materie versteht. In der Kirche ist Laie eben gar nicht einer, der nicht viel versteht, sondern Laos, griechisch, ist das Volk eben einer, der zum Volk Gottes gehört. Und deshalb heißt es auch hier, es sind Laien, sind eigentlich alle Christgläubigen, außer zwei, nämlich die eben die Glieder des Weihestandes, also die Kleriker, oder sprich Diakone, Priester, Bischof, und jene, die im Ordensstand leben. Die eben haben einen eigenen Stand, eben nämlich Ordensleute und eben Kleriker, wie man sie auch nennt, Diakone, Priester und Bischöfe. Aber Laie, das ist, könnte ich sagen, eigentlich die grundlegende Berufung aller Christgläubigen.
Im Unterpunkt über die Berufung der Laien lesen wir dann wieder mit diesem Text aus der Konstitution über die Kirche. Aufgabe der Laien ist es, Kraft der ihnen eigenen Berufung, das Reich Gottes zu suchen, indem sie die zeitlichen Dinge besorgen und gottgemäß ordnen. Ihre Aufgabe ist es also in besonderer Weise, alle zeitlichen Dinge, mit denen sie eng verbunden sind, so zu erleuchten und zu ordnen, dass sie immer christusgemäß geschehen, gedeihen und zum Lob des Schöpfers und Erlösers gereichen.
Hier wird die Berufung, die Aufgabe der Laien beschrieben. Was ist eigentlich ihre Aufgabe? Und interessant ist, ja, oftmals hört man, dass das Konzil eben gesagt hat, nun eben ist die Stunde der Laien, und ab und zu könnte man dann denken, dass die Laien jetzt, und so begegnet mir das oftmals auch, möglichst all das tun sollten, was der Priester eigentlich berufen ist zu tun. Interessant ist aber, was das Konzil dann eben wirklich sagt. Ihre Aufgabe ist es, zuerst einmal das Reich Gottes zu suchen. Und wie sollen sie das tun? Sie sollen alle zeitlichen Dinge so ordnen, dass sie immer christusgemäß geschehen. Und ein bisschen später werden wir dann auch noch sehen, dass das typische Kennzeichen der Laien ist, dass sie eben in der Welt leben, dass das ihr Wirkungsfeld ist und dass eben genau da sich bemühen sollen, alles christusgemäß zu ordnen. Sie haben also eine andere Sendung, könnte man sagen, eine andere Aufgabe, eine andere Berufung als die Priester. Der Priester hat die Berufung, die Sendung, das Wort Gottes eben mit der Autorität Christi zu verkünden in der Kirche. Er soll die Laien heranbilden, damit die Laien dann wiederum fähig sind, dort, wo sie sind, nämlich ganz spezifisch in der Welt, das heißt in der Familie, am Arbeitsplatz, dort überall, wo sie sind, dort sollen die Laien wirken, damit die Menschen wieder zu Christus finden. Das begegnet uns auch eigentlich im nächsten Punkt, wo das nochmals betont wird.
Dort steht, die Initiative der christlichen Laien ist besonders notwendig, wenn es darum geht, Mittel und Wege zu finden, um die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten mit den Forderungen des christlichen Glaubens und Lebens zu durchdringen. Dieser Einsatz gehört selbstverständlich zum Leben der Kirche. Pius XII. Wird in einer Ansprache hier zitiert: Die Gläubigen und genauer noch die Laien stehen an der äußersten Front des Lebens der Kirche. Die Kirche ist durch sie das Lebensprinzip der menschlichen Gesellschaft. Darum müssen sie und gerade sie ein immer tieferes Bewusstsein gewinnen, dass sie nicht nur zur Kirche gehören, sondern die Kirche sind. Das heißt, die Gemeinschaft der Gläubigen auf Erden unter der Führung des Papstes als des gemeinsamen Hauptes und der mit ihm geeinten Bischöfe. Sie sind die Kirche.
Ja, dieses Wort, sie sind die Kirche, das wird ja oftmals heute auch völlig eigentlich verfremdet dann und verdreht aufgefasst, dass man quasi sagt, wir sind die Kirche und wir sagen dann eben, wo es lang geht. Pius XII. Sagt aber auch genau, was das heißt, eben sie sind die Gemeinschaft der Gläubigen auf Erden unter der Führung des Papstes als des gemeinsamen Hauptes und der mit ihm geeinten Bischöfe. Eben unter dieser Bedingung sind wir Kirche, gehören wir zur Kirche, sind Teil der Kirche, eben Teil des Leibes Christi, der eben bis in die äußersten Winkel der Erde getragen werden soll, wirken soll. Die Laien stehen eben an der äußersten Front. Es hat hier auch geheißen, wo sie vor allem tätig sein sollen, nämlich in der Gesellschaft, in der Politik und in der Wirtschaft. Und gerade da sollen sie eben ihren Dienst ausüben, ihre Sendung ausüben, alles gottgemäß zu ordnen. Und wenn wir heute in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft schauen, müssen wir sagen, wir haben eben keinen Priestermangel, sondern einen Laienmangel. Da fehlen eben wirklich viele Laien, die sich ganz einsetzen, damit die Gesellschaft eben nicht verkommt, dass gerechte Gesetze gemacht werden in der Politik, dass die Politik wirklich eine menschliche, eine christliche, eine gute Politik ist und dass die Wirtschaft eben nicht nur einfach auf den noch größeren Profit aus ist, sondern auf den größtmöglichen Gewinn für alle. Also das heißt eben, dass es allen gut geht, dass Gerechtigkeit wirklich für alle da ist. Und da ist die Aufgabe der Laien. Da kommen die Priester nicht hin. Der Priester ist nicht berufen, irgendein Gemeindepräsident zu sein, aber christliche Laien schon, damit sie eben wirken können. Sie sollen nicht einfach sagen, die Laien, ja, die Politik ist sowieso ein schlechtes Geschäft, sondern sie sollen eben dieses schlechte Geschäft gut machen, helfen, dass es gut wird. Dort braucht es dringender denn je eben wirklich gläubige, überzeugte Laien. Das wollte die Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil vor allem sagen, dass eben deshalb ist die Stunde der Laien, dass sie eben in der ganzen Welt Christus verkünden, dass alles ihm geschenkt wird. Und dieses Anliegen, müssen wir sagen, ist eben heute umso dringender geworden, gerade wenn wir in die Welt hinaus schauen, wo es viele Krisen gibt, wo viele Menschen nicht mehr wissen, was sie tun sollen, weder aus noch einwissen. Hier sind wir wirklich gefragt mit unserer Liebe, mit unserem Glauben, mit unserer Fantasie, mit unserem ganzen Wirken.
Dieser Punkt schließt mit dem Punkt 900 auf der Seite 265. Die Laien haben, wie alle Gläubigen, Kraft der Taufe und der Firmung von Gott den Auftrag zum Apostolat erhalten. Daher haben sie das Recht und die Pflicht, einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen daran zu arbeiten, dass alle Menschen auf der ganzen Erde die göttliche Heilsbotschaft kennenlernen und aufnehmen. Diese Pflicht ist noch dringender, wenn die Menschen nur durch sie das Evangelium vernehmen und Christus kennenlernen können. In den kirchlichen Gemeinschaften ist ihre Tätigkeit so notwendig, dass das Apostolat der Seelsorger ohne sie meistens nicht zur vollen Wirkung gelangen kann.
Eben nochmals wird hier betont, das Apostolat, das heißt eben diese Sendung, diesen Auftrag zum Apostolat, nämlich, dass alle Menschen auf der ganzen Erde die göttliche Heilsbotschaft kennenlernen und aufnehmen. Eine wunderbare Aufgabe, eine Aufgabe, die sie zusammen mit den Priestern erfüllen dürfen, erfüllen sollen, denn es ist klar, ab und zu hat man ja das Gefühl, wenn einem als Priester gesagt wird, ja, ohne uns Laien könnten Sie ja nichts machen, Herr Pfarrer, wie das irgendwie jetzt erst nach 2000 Jahren entdeckt worden wäre. Es hat das Apostolat der Laien auch schon vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil gegeben und dessen ist sich bestimmt auch jeder Priester bewusst und er ist sich auch bewusst, dass er ohne die Mitarbeit der Laien, ohne wirklich gute, fleißige, gläubige Helferinnen und Helfer eben nicht viel ausrichten kann, weil seine Botschaft dann eben nicht wirklich ganz in den Alltag hineingetragen wird. Und jeder Priester wird sicher sehr glücklich sein, wenn er tüchtige Helferinnen und Helfer hat, die ihm beistehen durch ihr Gebet, durch ihr Opfer, durch ihr Beispiel und dann natürlich auch durch die ganz konkrete Hilfe in den täglichen Arbeiten, Mühen, Lasten und Sorgen, Menschen, die eben ganz ihr Leben der Kirche zur Verfügung stellen wollen, die den anderen dieses Evangelium Christi, die göttliche Heilsbotschaft mitbringen, bringen möchten, in die Herzen hineintragen möchten.
Katechismus bei Radio Horeb. Zu Gast bei uns war wieder Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, sich in die Auslegungen von Pfarrer Fuchs noch einmal vertiefen möchten, das ein oder andere noch einmal genau nachhören möchten, es gibt natürlich auch hiervon, von dieser Sendung, einen CD-Mitschnitt unter der 0700 7525 7520 können Sie den bestellen. Auf unserer Homepage horeb.org gibt es das Ganze auch im Podcast- und Download-Angebot horeb.org. Vergelt Gott, vielen herzlichen Dank, Pfarrer Fuchs, dass Sie sich wieder diese Stunde für uns im Katechismus Zeit genommen haben. Ja, Sie haben es zum Abschluss gesagt, wo auch immer wir hingestellt sind in der Kirche, an welcher Stelle auch immer wir uns befinden, in welchem Stand. Wir sind am Leibe Christi, so sollten wir doch nie das Bewusstsein verlieren, dass wir eben, wie Pius XII es hier im Katechismus zitiert wird, nicht nur zur Kirche gehören, sondern die Kirche sind die Gemeinschaft der Gläubigen auf Erden unter der Führung des Papstes und der mit ihm geeinten Bischöfe. Ja, wir sind dann die Kirche und wir benötigen den Beistand des Gebetes, wir müssen füreinander beten, um uns gegenseitig dann zu tragen und zu stützen und um offen zu werden für die Gnade Gottes, die uns bei dem Ganzen begleitet. Und auch in unserer heutigen Sendung möchten wir Sie abschließend um Ihr priesterliches Gebet, um Ihren Segen bitten.
Ja, wir wollen Gott bitten, dass wir diese wunderbare Wirklichkeit, die die Kirche ist, im Glauben immer tiefer erfassen können, dass wir wirklich eben, ist auch schön eigentlich, das Radio Horeb ist eben auch vor allem getragen durch die Laien. Sicher, es wird geführt und durch die Priester, aber in erster Linie die Hauptarbeit, das machen Laien, das machen eben auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, durch ihr Gebet, durch ihr Opfer. Denn wir alle wissen, wenn dieses Gebet, dieses Opfer fehlt, dann könnten wir gleich zusammenpacken, dann wäre nichts möglich. Und auch eben durch ihre großzügigen Spenden und alles, was sie tun, da eben wirkt wirklich eben auf schöne und wunderbare Art und Weise dieses Zusammenwirken eines jeden mit. Jeder tut das, wozu er berufen ist, erfüllt seine Sendung und dann geht das Reich Gottes vorwärts, dann wird der Leib Christi, die Kirche, auferbaut. So wollen wir den Segen Gottes für all dieses Wirken erflehen, damit er seinen Segen auf uns lege und uns immer mehr führe, leite, begleite, eben, dass wir wirklich lebendige Glieder an diesem Leib der Kirche seien. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.